ich habe dann einfach, ja, diesen Son Goku, ich habe ihn mir angeguckt und dachte, so muss er sprechen. Ich meine, es gab ja keine englische Vorlage oder sowas, was wir ja normalerweise haben. Ich glaube, es ist sogar eine Frau, so was ich weiß. Und das war ein Gekreische, das war krass. Und klar konnten wir sowas nicht eins zu eins nachmachen. Und dann dachte ich mir, okay, ich leg den halt so an. Also, was heißt anlegen? Also, das war ich einfach.
Schenk mir noch eine.
Kleiner Alarm mal vorne dran.
Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber.
Rhythmisch ein bisschen schneller.
Eine noch für den Sohn abgeschwommen.
Vorne ein kleines klein, bisschen ruhiger.
Fickenschub. Hart 4. Hart 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
Bitte Hart 4, aber weich rein.
Wir lachen schon wieder die ganze Zeit, weil wir die ganze Zeit so diese Weihnachtsakkus, so frohe Weihnachten, Sir, fröhliche Weihnachten, so diese Weihnachtsfilmsätze, die jeder kennt.
Ja, das ist, wir sind ein bisschen albern heute. Kevin allein zu Hause habe ich da die ganze Zeit auf dem Schirm. Ist das Leben nicht schön? Schaue ich mir tatsächlich jedes Jahr an Weihnachten mit meiner Family an. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Film und das ist immer so ein bisschen Tradition bei uns.
Wäre mein Leben aber furchtbar, wenn ich das mitgucken müsste.
Das ist dann so mein... Zum Glück sind wir nicht zusammen. Und jetzt muss ich mich erstmal bei euch bedanken, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe zum neuen Film mit Lady Gaga, House of Gucci, der jetzt in den Kinos ist, wo wir auch letzte Folge drüber gesprochen haben. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich sehr, dass es die meisten zumindest, ich habe zumindest noch kein so schlechtes Feedback bekommen, ganz gut gefallen hat.
Mach sie mal, bitte. Der berühmte Satz, den du immer sagen musst.
Welchen meinst du?
Hier von Lady Gaga. Ja, mit dem Gucci. Ich bin im Gucci, Namen Vaters, keine Ahnung.
Okay.
Mach mal.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und House of Gucci. Den?
Sexy.
Yes.
Das können wir nur toppen mit einer Stimme und einem Mann, der sonst nie öffentlich auftritt. Der hat keinen Bock auf Podcasts, keinen Bock auf Interviews. Wir haben ihn so lange bequatscht, bis er Ja gesagt hat.
Man hier muss nur lang genug nerven.
Ja. Genau, genau. Hier kommt ein ganz besonderer Freund und Kollege.
Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 oder folgt den beiden auf Instagram.
Wir sind froh und stolz, dass er heute hier ist bei uns bei Hart 4 im Synchronsprecher-Podcast. Hier ist Tommy Morgenstern. Hi.
Hi, hallo, hi.
Bene hat es ja gerade schon gesagt, wir sind sehr stolz, weil du bist nicht der große Interviewgeber, haben wir gesehen.
Ja, ich rede halt nicht gerne über mich und selten auch ungern mit Kamera oder über Kamera. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich quatsch bestimmt privat gerne über mich manchmal, aber... So Interviews habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber da ist ja nun ein Podcast ist, von euch und Bene, ne, wir kennen uns ja aus alten Zeiten und da dachte ich mir, komm, Alter, jetzt reiß dich mal zusammen und gib mal so ein damn Interview.
Mega, mega.
Tommy, wir haben dir einen Steckbrief über dich selber geschickt und ich würde mal sagen, wir fangen genau damit an. Bitte lies den mal vor.
Okay, warte mal, muss ein bisschen scrollen dabei. Ich heiße Tommy Morgenstern und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Egal ob Bösewicht oder Superheld, meine Stimme passt perfekt. Früher war ich Rockstar, jetzt bin ich die deutsche Stimme von Ryan Gosling, Chris Hemsworth oder Daryl Dixon aus The Walking Dead. Dabei war es wirklich ein großer Zufall, dass ich überhaupt Synchronsprecher geworden bin. Dass ich in einem Podcast wie Hart 4 auftrete, ist eigentlich die große Ausnahme. Aber Jacqueline und Bene haben mich so lange genervt, bis ich endlich zugesagt habe. Am meisten angesprochen werde ich wahrscheinlich auf meine Rolle Son Goku aus Dragon Ball Z. Auf Hart 4 geht's los.
Mega, Tommy. So, und ich würde gerne gleich mal mit diesem großen Zufall beginnen, den wir gerade auch gehört haben im Steckbrief. Ja. Du bist ganz zufällig Synchronsprecher geworden, weil du ja eigentlich Rockstar bist und eine Band hattest oder mehrere Bands hattest und dann wurdest du zufällig entdeckt. So war das doch, oder?
Ja, schon. Ja, irgendwie ja. Also es war so, Gott, okay. jetzt muss ich mal überlegen. Okay, also 1994, da hatte ich mit meiner damaligen Band ein paar Gigs in Berlin über einen Herrn, der im Synchronstudio arbeitete. Aber das war ein alter Bekannter von unserem Gitarristen. Und der hat uns immer gefeatured. mit Berlin-Gigs und so und hat die ersten Demo-Aufnahmen von uns auch hier in Berlin organisiert, hat uns auch aufgenommen. Und das war alles ziemlich geil und klasse und so. Und dann saßen wir nach, ich sag mal, nach ein paar Aufnahmen spät nachts in irgendeiner Berliner Kneipe. Da habe ich noch nicht in Berlin gewohnt. Genau, und dann habe ich ihn einfach interessehalber gefragt, weil es mich interessiert hat, also synchron eben. Und dann hat er gesagt irgendwie, ja, wir machen jetzt gerade ein Casting, sogar übers Radio, für Beavis und Butthead. Damals, ne, sehr, sehr bekannt auf MTV, die beiden Chaoten, und die wollten das auf Deutsch machen. Und ich habe erstmal aufgeschrien und gesagt, ey, wie könnt ihr das machen? Also das ist auf Deutsch, das ist doch bescheuert. Ja, so, und dann hat er gesagt, nee, das soll so sein und das passiert auch. Und wie gesagt, die machen sogar übers Radio ein Casting, das sollen keine Profisprecher sein. Hauptsache, sie können es gut, also sie können es gut nachmachen. Und dann ja, guckt er mich in dem Moment an und sagte, ey, Alter, du willst du es nicht probieren? Ich so, wie jetzt? Ja, du kennst die doch, mach mal nach. Und dann habe ich das gemacht. Und dann er so, ey, komm, wir haben zwar schon 12 Aufnahmen von 12 verschiedenen Typen und so, und Beavis haben wir schon, wir brauchen einen Butthead. Ich so, okay. Und dann sind wir direkt von der Kneipe in das Studio. Er hatte die Schlüssel und dann habe ich gesagt, okay, zeig mir, wie das geht. Er sagte, ja, okay, ja, ne, auf Hart 4 geht's los. Und dann habe ich das gemacht. Das war so eine kleine Szene. Und so, und ja, und dann war ich dann wieder weg, also mitsamt Band irgendwie aus Berlin raus. Ich habe mir da überhaupt keine Hoffnung gemacht oder irgendwas. Und eine Woche später kam dann der Anruf, dass sie mich haben möchten für die Rolle. Und dann habe ich gedacht, okay, Mist, ich muss jetzt aber Zivi machen. Also ich muss einen Zivildienst ableisten damals, und das war genau in der Zeit. Und dann haben wir überlegt, wie wir das machen und bla. Und dann haben wir dann ja, über den offiziellen Weg, ich weiß nicht, wie das heißt, da Bundesbehörde, Zivil, ich weiß nicht mehr. Irgendwie haben wir dann auf jeden Fall ein Schriftstück aufgesetzt, ob es nicht möglich wäre, dass ich befreit werde, also für die Aufnahmen, und dass ich dann 4 Wochen in Berlin bin und 4 Wochen wieder Zivi mache und so weiter. Und das haben wir dann durchgekriegt, wegen, ja, möglicherweise Karrierechancen. Und ja, dann war das so. Dann bin ich dann immer schön fett eingeflogen worden. Damals war ich ja noch ein bisschen anders drauf. Und bin, glaube ich, auch das erste Mal überhaupt geflogen. Und dann immer von Münster, Osnabrück, von dem Flughafen nach Berlin, Tempelhof damals noch. Und ich saß da, ja, so ein langhaariger Bombenleger, wie man früher mal gesagt hat, mit so einem BW-Rucksack und so, stieg ich in diese Maschine voller Geschäftsleute ein mit Anzügen und so, und ich war total aufgeregt und guckte aus dem Fenster und das war für die natürlich ganz normal, logisch. Ja, ja, und dann bin ich immer hin und her geflogen, und das war ganz, ganz aufregend. Und dann haben wir diese Aufnahmen gemacht, und dann habe ich Julien Hanger kennengelernt, der eben den Beavis gemacht hat damals. Also im Prinzip der erste Synchronsprecher, den ich je kennengelernt habe. Und der war ja auch sehr, sehr locker drauf irgendwie damals, immer noch. Aber er war halt eben auch musikalisch unterwegs, was uns natürlich auch verbunden hat. Und ja, und er hat mir da so ein paar Tipps gegeben. Wir standen natürlich zu zweit vor Mikro. Und dann, ja, haben wir es dann gemacht. Und das war mega geil, lustig. Also es war einfach geil. Wir haben es so weggeschmissen. Es war wahrscheinlich eine der lustigsten Sachen, die ich je gemacht habe. Weil wir alle da so viel Spaß dran hatten. Ja, und das war einfach lustig. Und ich habe mir da jetzt auch nicht weiter was bei gedacht. Also das war dann irgendwann abgedreht. Wir hatten dann unsere Folgen durch. Und dann war ich erstmal wieder, ja, weg vom Fenster sozusagen, also zumindest vom Synchronfenster. Und dann habe ich weiterhin Musik gemacht und so weiter. Und dann gab es irgendwann eine zweite Staffel. Genau, die haben wir dann auch gemacht. Und dann bin ich kurz nach dieser zweiten Staffel, glaube ich, nach Berlin gezogen. Dann kannte man mich eben noch durch Beavis and Butthead und hat man mir so ein paar kleine Rollen gegeben. Meistens Zeichentrick und sowas oder Animationsgeschichten. Da konnte man sich halt gut ausprobieren, und das habe ich auch gemacht. Erstmal Punkt. Ich rede hier mir einen Wolf hier.
Hey, eine ganze Generation ist aufgewachsen mit Beavis und Butthead von MTV. Kannst du gerade mal nachmachen? Wie hast du den gemacht? Irgendwie so, oder?
Irgendwie so.
Sehr stark.
Mega. Geil.
Wie schaust du auf diese Zeit zurück? Oder sagst du, es war fast die lustigste Zeit damals oder die besten Aufnahmen? Warum? Weil du damals noch so jung und so frisch und so, sage ich jetzt mal, unverbraucht in dem Business warst?
Nee, das meine ich jetzt nicht. Also lustig einfach, weil es einfach auch eine lustige Sache war. Also es war alles auch, klar, wahrscheinlich, weil es total neu für mich war. Aber es war einfach auch lustig mit dem ganzen Team und auch eben auch mit Julien. Das war einfach eine geile Sache, weil ich kann mich an eine Szene erinnern, an die Szene an sich nicht, aber es gab ja etliche lustige Sachen. Und wir haben dann einfach, ja, unsere Szene und unseren Take gesprochen. Und das war so lustig. Und also wir fanden es auch selber lustig, aber ne, wir müssen ja durchziehen. Und dann gucken wir dann nach links durch die Scheibe, wie man es ja immer so macht, so von wegen, war es jetzt gut oder nicht, ne, so. Und wir sahen keinen Regisseur mehr und keinen Tonmeister mehr. Und wir dachten, hä? Und dann tauchten die plötzlich lachend, ja, wirklich so Tränen, so lachend, und haben sich nicht mehr eingekriegt, ja. Und ja, sowas war einfach am Start bei Beavis und Butthead. Das war einfach eben auch das Projekt, das war einfach ganz geil.
Was bist du denn, kann man jetzt an der Stelle mal fragen, du bist ja eigentlich Musiker, bist dann ins Synchron reingekommen. Als was siehst du dich jetzt gerade mehr oder als was fühlst du dich mehr?
Naja, klar, als Synchronsprecher natürlich. Also das war natürlich früher schon ein Problem für mich. Wenn man natürlich sein Leben ja nach der Musik ausrichtet, das ist natürlich auch ein Lebensweg, den man dann für sich, ja, wie soll ich sagen, bestimmt hat oder so. Also mit 16 stand ich schon auf der Bühne mit klar deutlich älteren Musikern, aber das war egal. Ich hatte halt mit 16 eine Band und das war halt mein Ding. Ich habe mich natürlich immer schon, also das fing an mit 6 Jahren. Da war ich 6 Jahre alt und ich habe durch Zufall Elvis Presley kennengelernt. Und zwar jetzt nicht persönlich, sondern
im
Krankenhauszimmer. Das war im Krankenhaus. Das war wirklich lustig, weil ich bin von einer Schaukel gesprungen, von einer Riesenschaukel und habe Superman gespielt und bin dann mit meinem rechten Arm dummerweise auch auf den Boden aufgekommen und der war gebrochen. Und dann bin ich dann ganz schnell ins Krankenhaus gekommen und war dann in diesem Zimmer und neben mir lag ein Junge, der, also ich war wie gesagt 6 und er war vielleicht 12 und der hatte, ich weiß nicht mehr, was der hatte, aber er war auf jeden Fall bettlägerig und hatte da irgendwie Schläuche aus seinem Bauch und so, das sah gar nicht appetitlich aus. Also im Gegensatz zu ihm konnte ich aufstehen und so Faxen machen. Und er hatte so einen Kassettenrekorder da am Start und hat den ganzen Tag Elvis gehört. Und dann hat er gesagt, irgendwie, ich habe irgendwo gefragt, irgendwie, was ist denn, wie sieht der aus? Was macht denn der so? Ja, und dann sagt er ganz traurig, ja, der ist gerade irgendwie nicht vor allzu langer Zeit gestorben, bla bla. Aber dann hatte er keine Bilder da am Start oder so. Und hat mir das einfach irgendwie so beigebracht. Er sagte, steh mal auf. So, jetzt mach mal, jetzt tanz mal so wie, also er hat immer so mit den Beinen so gewackelt und mit den Hüften und so und war total bildhübsch und so. Ich so, aha, okay. Und dann habe ich das immer so nachgemacht für ihn. Da lief dann meistens, ich kann mich erinnern an Fever. You give me fever. Genau. Und das Ding, das war wirklich so das Erweckungsteil. Und seitdem, und dann hat er mir auch noch gesagt, ja, der hat auch Filme gedreht und so weiter. Und als ich aus dem Krankenhaus raus war, habe ich natürlich dann gleich gekräht, irgendwie, ey, ich brauche Musik von ihm und ich will das weiterhören und ich will auch mal was sehen und so. Und dann habe ich das gesehen und so. Und meine Mutter, meine gehörlose Mutter übrigens, die kannte ihn natürlich auch vom Fernsehen und so weiter. Und ja, die hat das unterstützt. Die hat gesagt, okay, ja, so, Junge, du kriegst jetzt irgendwie alles hier von Elvis, was geht. Das war so der Anfang überhaupt von allem. Und da entstand, glaube ich, der Wunsch, entweder Sänger oder Schauspieler zu werden. Und das war wahrscheinlich der Anfang.
Krass. Weil du jetzt gerade gesagt hast, deine gehörlose Mutter, wie war das damals für dich?
Naja, ganz normal, ne? Also, mir war klar, dass natürlich meine Mitschüler und Schülerinnen alle mit ihren Eltern ganz normal sprechen konnten, also so ohne Zeichensprache. Aber das, so bin ich eben aufgewachsen. Das war natürlich sehr still in der Wohnung. Und deswegen war Musik natürlich mein Fenster nach draußen irgendwie. Aber es war natürlich ganz normal für mich.
Aber man hat ja natürlich, also das, was du, diesen Beruf, den du ja dann letzten Endes angenommen hast mit Musiker und Synchronsprecher, ist ja sowas, was du deiner Mama dann auch irgendwie gar nicht, wie soll ich sagen, gar nicht zeigen konntest, oder? Oder sie das gar nicht hören konnte, was du eigentlich alles Tolles fabrizierst.
Ja, das stimmt. Das ist schon seltsam, aber naja, es war halt so, ne? Und ich kann mich erinnern, dass sie, als ich anfing, Musik zu machen, und das ging dann so lokal die Runde, ne, so Landkreis und weiter darüber hinaus, und dann wurde dann darüber berichtet, über unsere Band und so. Und dann gab es dann auch Fotos in der Zeitung. Und das machte sie dann schon ein bisschen stolz und dachte dann, okay, vielleicht geht der Junge dann doch in die richtige Richtung. Weil sie wollte natürlich, ne, wie jeder oder wie viele Eltern, dass man was Ordentliches macht. Und ja, und dann habe ich, das fand sie dann gut und hat dann irgendwie so eine Art Mappe gehabt. Die hat dann irgendwie alle Zeitungsartikel gesammelt, die es dann damals gab. Das war dann okay für sie. Klar ist das natürlich blöd, dass sie es nicht hören kann. Aber sie sieht ja das, was daraus geworden ist. Und das war cool und das war in Ordnung. Und ja.
Hat sie dich auch mal gefragt, wie sich deine Musik anhört? Oder hast du irgendwie versucht, ihr das verständlich zu machen, sodass sie es auch ein bisschen, sag ich jetzt mal, fühlen konnte?
Also so jetzt nicht. Also das ist schwierig. Also was gehört, was sie fühlen können, sind natürlich Bässe oder Drums, eher Bässe. Sie wusste zum Beispiel immer, wenn ich zu laut Musik gehört habe in meinem Zimmer. Das machte sie einfach an der Türklinke fest. Also sie hat die Türklinke angefasst, die Tür aufgemacht und wusste sofort, es ist zu laut. Krass. So, das war immer lustig. Und dann gab es dann noch, also sie war, glaube ich, auch auf einem Konzert von mir. Also sie hat natürlich mich mal in Aktion gesehen. Damals war ich recht wild auf der Bühne und habe alles Mögliche veranstaltet. Ja, war halt so die Zeit. Jedenfalls Jahre später hat sie mich mal gefragt, ob wir nicht Lust hätten auf einem Gehörlosen-Treffen. Das waren so 2000 Gehörlose in so einem riesen, so einer Messehalle oder was es war. Die haben da irgendwie was gefeiert, ich weiß gar nicht mehr was. Jedenfalls sollten wir da auftreten. Und ich sage, Mama, ey, ihr hört das doch gar nicht. Und könnt ihr das denn dann spüren? Könnt ihr denn dazu tanzen? So, und dann sagte sie, na klar, wie, ne, wollt ihr das machen? Und dann haben wir uns besprochen und dann haben wir das gemacht. Wir sind dann auch da aufgetreten vor 2000 Gehörlosen und die klatschen halt nicht, wenn der Song vorbei ist, sondern sie klopfen auf den Tisch. Und dann weißt du, es sind 2000 Gehörlose, die auf den Tisch klopfen. Ja, das hört sich krass an. und du weißt dann auch nicht, okay, ja, sie haben deinen Song gar nicht gehört. Ja, sie haben den Song gar nicht gehört, aber sie haben tatsächlich dazu getanzt und zwar auch wirklich in time. Also echt? Ja, das war erstaunlich, das war echt cool. Also ja, wir haben uns extra nochmal, glaube ich, so Bassboxen, extra Bassboxen besorgt, die wir dann noch da ebenerdig aufgestellt haben, damit sie das mehr spüren. Und klar, sie konnten uns ja auch sehen, also sie konnten ja auch die Drums sehen und so. Also das war super. Also die haben trotzdem getanzt, ja, egal, ob das jetzt wilder Crossover war oder Rock, krasser Rock oder so. Das war egal, ja. das war schon ein außergewöhnlicher Auftritt, auf jeden Fall.
Unfassbare Geschichte. Und du hast ja gesagt, deine Mutter hat ja irgendwann mal gesehen, was daraus geworden ist. Und wenn ich mir mal die Liste hier angucke, was du alles gesprochen hast, also da ist ja einiges daraus geworden aus Beavis und Butthead, wurde Ryan Gosling, wurde Chris Hemsworth, wurde, ich habe es gerade gesagt, Dragon Ball mit Son Goku. Ist das wirklich die Rolle, auf die du immer noch am meisten angesprochen wirst? Weil es eben so viele Fans gibt in dieser Anime-Szene?
Ja, es ist unglaublich. Also ich hätte es nicht gedacht. Also ich glaube, niemand wusste das damals, dass das so durch die Decke ging oder geht. Das war mir auf gar keinen Fall klar. Ich habe dann einfach diesen Son Goku, ja, so, ich habe ihn mir angeguckt und dachte, so muss er sprechen. Ich meine, es gab ja keine englische Vorlage oder sowas, was wir ja normalerweise haben. Ich glaube, es ist sogar eine Frau, soweit ich weiß. Und das war ein Gekreische, das war krass. Und klar konnten wir sowas nicht eins zu eins nachmachen. Und dann dachte ich mir, okay, ich leg den halt so an. Also, was heißt anlegen? Also, das war ich einfach. Ich habe ihn mir angeguckt und dachte, oh Mensch, das ist ein sympathischer kleiner Trottel, der aber mega, mega Kraft hat. Und ich glaube, es hat natürlich auch sehr geholfen, dass ich jetzt so lange Jahre auf der Bühne als Rocksänger gestanden habe. Diese Schreie waren natürlich extrem. Aber ich konnte das eben herstellen. Und eben meine Schreie. Die Originalschreie war natürlich anders und noch ziemlich kreischig. Ich habe das einfach so gemacht, wie ich dachte. Und und ich habe da mir überhaupt nichts dabei gedacht. Ich fand das cool, das zu machen. Vor allen Dingen gab es dafür Geld, was ich damals selten gesehen habe, irgendwie als Musiker. Man hat sich ja irgendwie bis Ende 20 irgendwie mit Gelegenheitsjobs irgendwie rumgeschlagen, weil von der Musik konnte man nicht leben. Und ja, ich fand das super und ich fand das geil und ich habe da alles reingegeben. Und wie gesagt, ich wusste nicht, was da auf mich zukommt später. Vor allen Dingen wirklich, wirklich, also heutzutage ist das krass. Ich werde manchmal von Leuten angesprochen, die sind dann eben so eine andere Generation oder zwei Generationen früher oder was. Die sagen irgendwie, ey, du warst unser Held damals und so, ne? Das passiert ja jetzt erst. Und ich, das war ja nicht, also unmittelbar danach war es ja nicht so, dass da Leute ausgeflippt sind oder sowas. Zumindest weiß ich es nicht. aber heutzutage ist es wirklich krass.
Es ist so abgefahren, was da an Feedback kommt. Bei der Interviewvorbereitung hat man gesehen, dass Leute schreiben, ein Autogramm zu bekommen und ein Foto mit Tommy Morgenstern, das wäre das Größte. Also es ist wirklich Wahnsinn, dieser Hype um diese Serie.
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also ja, hätte ich nie gedacht. Ich finde es natürlich toll, logisch. Aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so eine Riesennummer ist. Also ich habe mal gehört damals, dass irgendjemand sagte, Alter, Dragon Ball Z oder Son Goku, das ist sowas wie, also in Japan sowas wie in Amerika Mickey Mouse oder sowas in der Art. Also so, und da dachte ich, echt jetzt? das konnte ich mir nicht vorstellen. Und wie gesagt, damals habe ich es auch nicht bemerkt. Ja, und dieser Hype ist heute wirklich spürbar. Also gerade heute. Also, ne?
Ja.
Ich hab mich überreden lassen, zur Comic-Con zu gehen. Das war vor, wann war das? Vor 3 Jahren vielleicht. Und ich wollte nicht hin. Dachte, ach komm, ey, dann sitzt du da und ja, gibst da halt so ein paar Autogramme und so. Und dann war das unfassbar. Unfassbar, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, wie viele Menschen da standen.
Tommy, wir haben natürlich auch noch einen Ausschnitt von dir als Son Goku.
Das hilft dir jetzt auch nicht mehr weiter, Freezerlein. Du kannst mich nicht vernichten, kapier das endlich.
Ja, wer oder was bist du eigentlich?
Oh, habe ich etwa vergessen, mich vorzustellen? Ich bin ein Saiyajin, der von der Erde gekommen ist, um dich zu erledigen. Ich habe ein reines Herz, aber ein gewaltiger Zorn hat die Urkraft in mir entfesselt. Weißt du nun, wer ich bin? Ich bin der legendäre Super Saiyajin!
Wow, da klingeln die Ohren, ey.
Ja, Wahnsinn. Super, auch der Kollege, der nur machen durfte.
Grandios.
Oh, fuck, ja. Ja, das ist...
Wie ist denn das für dich, dich da zu hören, so in den Anfängen deiner Karriere?
Das ist echt lange her und das war wirklich am Anfang. Und das war meine erste Hauptrolle sozusagen, außer jetzt Bad Head eben, ne? Mhm. Und eben ohne Charge, also sozusagen. Ich musste mich da einfach so durchkämpfen irgendwie. Und ich habe mir diesen Son Goku angeguckt und dachte, ja, das ist doch ein... Ja, das ist eigentlich ein sympathischer Trottel so. Der ist, ja, wie er selber schon gerade sagte, ein reines Herz. Und ja, wenn es drauf ankommt, dann gibt's eben auch Fresse. Und ansonsten ist er aber halt irgendwie ein ganz, ganz normaler, liebenswürdiger Kerl. Ja, und da habe ich mich dann einfach drauf gesneakt irgendwie sozusagen oder drauf geschmissen und habe das eben gemacht. Und ich denke auch, dass der Vorteil war, dass ich natürlich irgendwie von der Bühne kam, also als Rocksänger sozusagen, diese Schreie auch schon performt hatte vorher, jahrelang sozusagen, ja, da konnte ich das dann eben auch. Also, dass ich jetzt eine besondere Technik habe oder sowas, würde ich jetzt nicht behaupten. Aber das war einfach, das war da. Und ich habe mir einfach allergrößte Mühe gegeben, so wie fast immer.
Was heißt fast immer?
Naja, es gibt ja auch Rollen, die sind wirklich so todeslangweilig. Mhm. Und da kannst du nichts machen. Ne? Also, es gibt einfach auch schlechte Schauspieler, das wissen wir alle. Und ja, wenn es so schlechte Schauspieler sind, dann ist das einfach mühsam. Dann will man auch gar nicht. Dann macht man es natürlich logischerweise. Aber irgendwie, Weißt du, dann hast du schon wieder keine Lust, wenn du schon die Fresse siehst oder wie der spielt oder so. Und ja, ne, halt so.
Besonders schlimm ist es einfach, wenn du es dem Schauspieler gar nicht abkaufst. Also das haben wir auch schon öfter mal hier drüber gesprochen, dass es dann echt schwer ist, das so zu spielen. Wenn der Schauspieler es nicht richtig spielt, dann fühlst du es selber halt auch nicht richtig, ne?
Genau. Und dann musst du da durch, dann musst du dich da einfach draufkleben und das möglichst besser machen. Irgendwie, das ist dann mein Anspruch. Also immer eigentlich. Das heißt immer besser. Also ja, man tut eben das Möglichste, ne? Egal wer es ist. Und klar, bei so Leuten wie Ryan Gosling oder Cumberbatch irgendwie bei Sherlock oder Hemsworth. Hemsworth gerade der hat sich ja erstmal, also ich fand den anfangs irgendwie gar nicht so spannend. Klar, der hübscher Kerl, ja, ohne Frage. Ja. Aber
kann man lassen.
Genau. Aber ich fand den anfangs, ich kann mich noch erinnern, Tor 1. Ich glaube, da war das Marvel-Studio auch noch nicht ganz sicher, wo es hingeht. Ne? Also, die hatten ja noch so Betonfrisuren und haben dann noch so Shakespeare-mäßig dahergeredet. Und ich dachte, ist der gepitcht? Weil der klang irgendwie ganz, ganz komisch und hat so ganz komische Pausen in den Sätzen gemacht. Und ich dachte, was ist denn da los? Was hat denn da für ein Problem irgendwie? und ich dachte irgendwie, ey, der ist doch gepitcht, dachte ich die ganze Zeit. Ja, und ich habe natürlich versucht, es ohne jetzt so drücken ist ja kacke. Also versucht da irgendwie eben, ja klar, mein Ding wieder zu machen. Und zum Glück ist Hemsworth dann auch wirklich, der ist dann wirklich auch gereift. Der hat sich dann irgendwie, wie nennt man das, freigespielt oder so? Ja. Keine Ahnung. und später wurde er dann noch irgendwie, ja, noch komischer. Also durch die Drehbücher natürlich hat er tatsächlich ein komödiantisches Talent irgendwie, wie ich finde. Ja. Und das spielt er jetzt auch immer mehr aus und das finde ich auch sehr geil. Also das ist dann auch so konträr gegen seine, ich sag mal, seine muskelbepackten Rollen dann, die jetzt auch noch kommen im nächsten Jahr. Ich habe gehört, er soll Hulk Hogan, ein Biopic über Hulk Hogan machen und sowas.
Moment, er also, spielt Hogan dann, oder wie?
Genau. Das hab ich so gehört. Ich habe jetzt noch nichts gesehen wirklich, aber man munkelt. Ich bin jetzt auch nicht der Beste in, weißt du, also ich bin da nicht immer hinterher und gucke jetzt überall nach oder so, was die jetzt machen.
Guckst du nicht bei IMDb nach, wann deine Rollen irgendwie was machen?
Da schaue ich ab und zu mal nach, klar. Aber genau, ich weiß nicht, ob Hulk Hogan jetzt da drin steht, keine Ahnung, es kann sein, weiß ich nicht.
Ja.
Aber ja.
Lass uns gleich nochmal über Chris Hemsworth sprechen. Es kam nämlich noch eine Frage von Michael. Wir haben ja letzte Woche schon, vor zwei Wochen schon gesagt, dass du bei uns zu Gast bist. Und er hat uns dann eben geschrieben, boah, mega, du machst ja generell so wenig Interviews. Deshalb ein richtig fettes Dankeschön, dass ihr ihn bekommen habt. Und gerne viele Fragen zu Dragon Ball Sets. Frage hat er zum Beispiel, Dragon Ball Sets oder Dragon Ball Kai und Super, wurdest du dafür überhaupt angefragt? Heißt ja, du hast ihn dort nicht gesprochen, oder?
Genau. Gott, wie war das? Ich glaube, also ich weiß durch Kollegen, dass sie nicht gefragt worden sind. Und ich weiß jetzt aber nicht mehr, bei welcher Sache das war. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Also ich habe keine Ahnung. Also ich bin nicht gefragt worden. Vielleicht sind wir gefragt worden. Vielleicht haben sie auch gesagt, okay, dieser alte Cast ist halt der alte Cast, wir machen einen neuen. Oder die sind wahrscheinlich zu teuer oder so. Aber was ja Quatsch ist. Bei Anime auch, also egal. Jedenfalls, ich weiß es nicht mehr. Ich kann es tatsächlich nicht beantworten. Wir sind dann einfach nicht mehr da gewesen. Und ich weiß, dass es da viele Fans gab, die natürlich dann gesagt haben, ey, das ist doch scheiße und so. Aber sie haben es dann einfach weitergemacht und Und ich habe jetzt da irgendwie, ich glaube, nochmal eine Staffel gemacht oder sowas oder einen Film. Nee, mehrere Filme, glaube ich, in den letzten Jahren. Und das wurde dann auch gefeiert. Das mache ich auch gerne, klar. Also wenn ich das war echt das Seltsame, das war echt geil. Also bei diesem Film, wo ich dachte, okay, Chris, der ist jetzt noch hin, so diese Naivität, die der Typ hat. Und auch diese Schreie, es wird natürlich anstrengender, klar, im Alter. Ja, und dann habe ich ihn gesehen, ja, und stand vor dem Mikro und ich war sofort wieder 20 Jahre jünger, ja, so, oder, weißt du, so, ich dachte, ey, wow, ja, so, zack, und es war wie so ein, ja, man erinnert sich einfach, ja, also das ist einfach sofort da gewesen und das war so geil. Und das hat mir tierischen Spaß gemacht, wieder diesen Typen, diesen Son Goku eben einfach zu geben, ja.
Das ist echt irre, dass das nach 20 Jahren noch so drin ist, ne? Und ich meine, es war vor 20 Jahren, das waren ja wirklich so deine Anfänge im Synchron, dass du jetzt 20 Jahre später, dass das einfach gleich wieder so da ist.
Ja, das war geil. Das war echt cool. Und ich habe auch gehört, dass Beavis und Butthead tatsächlich wiederkommen sollen, wie Mike Judge das hinkriegen will, die beiden in die Neuzeit zu schaffen. Weiß ich nicht. Ich habe es gehört, auch nur wirklich nur gehört oder gelesen in der Zeitung. Und cool. Mal gucken, ob das mal passiert. Und das wäre natürlich geil, wenn das dann wieder auf Deutsch käme.
Mega,
das,
Tommy wieder back to the roots.
Ja, also
wie Fahrrad fahren.
Wirklich.
Weil man hat und Son Goku, das verlernt man nicht.
Ja, genau. Ich meine, alles wird wieder wiederholt oder ne, geremaked, sagt man das so. Mhm. Ne, ich meine, ich war letztens noch irgendwie in diesem neuen Ghostbusters und fand das toll. Ja, klar, ist das was anderes. Ich war damals wirklich bei dem ersten Ghostbusters im Kino, da war ich 10. Und ich fand den Film Hammer, ja. Ich bin mega Bill Murray-Fan auch. Und ja, das ist natürlich was Geiles. Und vor allen Dingen, wenn die da am Ende, ich weiß nicht, spoiler ich jetzt, da auftauchen. Ja, und ich habe ja im Grunde schon was dagegen, wenn man zu viel Leute so nachmacht. Ich meine, es gibt ja so Schicksale, ne, so, dann braucht man ja eine Stimme.
Ja.
Ne? Also wenn Arne Elsholz natürlich jetzt tot ist. Aber dann ist es klar schwer zu ersetzen sowieso, wenn man sich an diese Stimme gewöhnt hat auf Bill Murray oder eben
naja, Eddie Murphy oder so.
Eddie Murphy oder Schwarzenegger jetzt, ne? Oder so. Das ist ja auch alles ganz cool. Das Ding ist, ich meine herausgehört zu haben am Ende, dass sie dann eben versucht haben, die alten Ghostbusters, also so wie sie eben damals waren, wieder herzustellen. Also gerade bei Murray und bei Dan Aykroyd. Und dann Aykroyd war ja damals, pass auf, also bei Aykroyd war es ja Danneberg und sie haben Thomas Nero Wolf, glaube ich, genommen, der den Arne ja sehr, sehr gut nachmachen kann. Und das ist gelungen, fand ich total. Also war richtig geil. Also ich habe mich da jetzt nicht betrogen gefühlt oder so. Das war super. Und ich fand auch Dan Aykroyd, okay, Dan Aykroyd ist schon echt ein Stückchen älter. Ne? Und ich weiß ja, der Kollege, der macht das ja super, aber das ist, er ist halt nicht so alt. Und ich fand, das hat man schon gehört, aber es war trotzdem ein guter Job. Also ich habe mich da gerne bescheißen lassen und das war toll. Also ich fand es super. Die alten Säcke da nochmal zu sehen mit ihren mit ihren alten Klamotten irgendwie. Das war schon cool.
Mega. Dich könnte man gar nicht dubeln. Du hast so eine wahnsinnig einprägsame Stimme. So, also ich weiß, wann hast denn du gemerkt?
Ach, das sagst du. Es gibt bestimmt Kollegen, die das können.
Glaube ich nicht. Also du hast so einen natürlichen, das meine ich nur positiv, Rotz in der Stimme, so. Wann ging das los? Hast du das immer gehabt, schon nach dem Stimmbruch oder wann war das?
Ich denke, das hat sich so über die Jahre dann einfach, klar, auf der Bühne, da rockst du halt ab und ich war immer in lauten Bands, niemals in leisen und da musste ich halt immer gegen die Jungs irgendwie anschreien oder ansingen und ich denke mal, dass es daher kam. Ne? Also natürlich das ganze Rock'n'Roll-Leben, was man dann noch hatte nebenbei.
Und, ja, war das so?
Naja, klar war das so.
Schon, oder?
Natürlich.
Drugs and Rock'n'Roll.
Naja, ich meine, guck mal, ich bin mit Ende 20 erst so richtig, also wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt Synchron, ich möchte darin gut werden.
Ja.
Das habe ich dann irgendwann beschlossen. Und mit der Musik war es dann, ich habe mich dann aufgeraucht sozusagen, wollte aber irgendwie weitermachen, weil man fühlt sich ja eben als Musiker oder das war ja ein Lebensstil oder Lebensentwurf, den ich mit 16 ja schon hatte und ich war dann eben schon jahrelang dabei. Ich hatte also sozusagen schon echt eine Menge Lebenserfahrung, bevor ich dann überhaupt ich sag mal Son Goku gesprochen habe oder so. Mhm. Ne? Und so weiter. Das liegt natürlich daran, logisch. Also
warst du dann auch so ein Stück weit, sage ich jetzt mal, abgefuckt von diesem Musikerleben? Also ist es dir irgendwann auch ein bisschen zu viel geworden?
Ja. Also klar, wenn sich da kein Erfolg wirklich einstellt. Also Erfolg hatten wir immer, also ja, live war immer toll und so. Und wir hatten, ich sag mal, einfach nie die richtigen Connections. Und und dann raucht man sich natürlich, also jahrelang im Tourbus und so weiter. Die Sachen selber schleppen und proben ohne Ende und das ist natürlich anstrengend. Das ist ein wirklich hammer anstrengende Sache und das hat man aber auch gelebt und also zumindest ich habe es gelebt und irgendwann, klar, denkst du dann auch, Alter, was ist los? Ne? So. Und ich sag mal, das Music-Business ist jetzt auch nicht unbedingt das Leichteste.
Klar.
Und es hat mich einfach irgendwie alles so irgendwann am Ende so enttäuscht oder ich hatte dann einfach keine Lust mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, was kannst du noch machen? Und dann, klar, dann dachte ich, okay, hey, das ist eine Sache, die natürlich sehr nahe liegt. Und habe versucht dann eben dort ja mich zu verbessern und meine Energie da reinzustecken. Ich habe anfangs auch noch Musik gemacht, auch hier in Berlin, aber da habe ich auch gemerkt, scheiße, du bist nicht dabei. Also ich konnte nicht beides zu der Zeit und habe dann mich entschieden für Synchron.
Und beim Synchron, da darfst du ja auch manchmal singen, ne? Der Film Vaiana 2016, ja. Grandios der Song. Müssen wir unbedingt mal zusammen reinhören, ja?
Okay.
Was für ein armseliger Auftritt. Hak den Haken ab, verstanden? Du warst auch schon mal viel besser, Mann. Ich gebe zu, dein Lebenslauf verdient Applaus. Und die Tattoos sehr geschmackvoll. Genau wie du schuf ich ein Kunstwerk aus mir selbst. Nie mehr verstecken. Es geht nicht, ich bin glänzend. Funkle wie ein ungeschliffener Diamant. Zeig mich gern, ich bin ja so glänzend. Schick Armeen, doch für die Jungs wird das riskant. Mein Panzer ist bekannt, Maui Mann. Komm doch her, 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 so ein kleinen Halbgott mach ich platt. Das wäre doch gelacht, Jungs, gleich gibt's dich nicht mehr. Jetzt wird's Zeit, sag schön auf Wiedersehen. Sie wird's verstehen.
Mega.
Ja. Mega. Wobei Rock'n'Roll war es nicht. Also ich gehe davon aus, deine Band war anders unterwegs.
Ja, ich hatte verschiedene Bands und ich habe auch einen sehr, sehr breiten Musikgeschmack und habe mich auch sehr früh schon für Musik Historie begeistert und bis heute noch. Und das ist natürlich mein Herz, ne? Also ganz klar. Und ja, das war natürlich eine coole Anfrage mit Vaiana und und das ist natürlich, also ich habe den Song zum ersten Mal gehört und dachte, ah, das hat sowas Bowie-eskes, so sowas in der Art oder ja, so ein Glamrock, so. Und dann dachte ich mir, ja, ja klar, cool. Und dann dieser Jermaine Clement, den habe ich auch einmal kennengelernt auf einer Premiere für Fünf Zimmer Küche Sarg.
Cool.
Ja, und die waren, also und Taika Waititi war da eben auch am Start. Die beiden haben ja da gespielt, in dem Film gespielt, sind ja Neuseeländer, die kennen sich alle seit langer, langer Zeit. Und den habe ich auch da kennengelernt. Und den Jermaine habe ich eben gesprochen in diesem Film. Und genau, und die waren dann hier in Berlin auf einer Premiere und standen dann auf der Bühne und man sollte Fragen stellen und so. Und irgendwann haben sie selber Fragen gestellt. Und irgendwann sagte Jermaine, ist denn mein deutscher Synchronsprecher hier? Cool. Und ich wollte erst gar nicht aufstehen. Ja? Und der Synchronregisseur neben mir sagte, weißt du, kickte mich so an und sagte, jetzt steh auf, Alter. So. Weil ich sage, okay, ja. Dann bin ich aufgestanden, hab gewunken und er so, ey Mann, weißt du, so, du kriegst fast doch noch tiefer als ich und so, ne? Und bla, und das war ganz süß. Und danach irgendwie auf dieser kleinen Aftershow-Party, da haben wir dann so ein bisschen rumgeflaxt und die haben sich dann irgendwie von den ganzen Journalisten dann ablichten lassen. Vor so einer Wand und wir standen da so rum und er sah mich und sagte, komm, hier, komm ran, weißt du so, du gehörst hier auch aufs Bild, und so. Und das war ganz, ganz süß. Und mit diesem Blitzlichtgewitter fragte er mich einfach nebenbei so ein paar Fragen. Ne? So, was machst du eigentlich sonst noch? Weißt du, so, ja, ich hab Musik gemacht und so. Ah, okay, weißt du, weil ich weiß, dass er es auch gemacht hat. Ja. Und das war so ein kleiner Smalltalk, während wir da fotografiert wurden. Und das war ganz süß und danach irgendwie auch noch ein bisschen und dann war es dann...
Ja. Das ist cool. Die meisten tatsächlich, die hier waren, die haben eher von, was heißt nicht negativen Kontakten, aber eher so, deutsche Stimme und weiter. Und dass die meisten Schauspieler das gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Das ist mal eine sehr schöne Geschichte hier.
Ja, das glaube ich auch generell. Aber ja, stimmt. Das war einfach irgendwie ein bisschen privater irgendwie.
Hast du Chris Hemsworth mal getroffen auf irgendeiner Premiere?
Das war auch eine Premiere, da wurde ich sogar von Disney eingeladen. Sowas passiert ja anscheinend heute nicht mehr. Aber jedenfalls hatte ich dann eine richtig schöne Karte mit Tor 2, Tag der. Was? Nee, Quatsch, was war das? Oh Gott. Auf jeden Fall Tor 2. Ja. Und das war dann tatsächlich so fett, irgendwie hier Potsdamer Platz und so mit roter Teppich und so weiter. Und dann liefen sie ja da alle lang und das wurde gezeigt in vier Kinos, glaube ich, zweimal im Original, zweimal auf Deutsch. Und die wanderten da einfach von Bühne, Kinobühne zu Kinobühne. Also vom Weiten habe ich ihn gesehen. Ich habe die süße Natalie Portman gesehen. Die hatte ein weißes, fast schon Brautkleid an und hatte so zwei Security-Typen, die diese lange Schleppe die ganze Zeit hinter ihr hergetragen haben. Die Treppen hoch, Treppen runter und so. Und die ist ja wirklich klein. Also die ist ja wirklich winzig. Und Hemsworth ist tatsächlich auch so groß, wie er ist. Ja, einfach nur vom Weiten Sonst gar keinen Kontakt. Nee. Okay. Aber das Lustige war ja bei dieser Premiere, die ich ja gerade erwähnt habe, mit Jermaine Clement und Taika Waititi. Als ich dann 2 Jahre später dann gelesen habe, dass Taika die Regie für Thor 3 macht, da dachte ich irgendwie, ey, wie geil ist das denn? Ja?
Ach was.
Und da wusste ich irgendwie, ey, okay, das wird ein anderer Film. Das wird lustig. Weißt du, das wird was ganz anderes. Und ich dachte, wow, was für ein Sprung von Neuseeland, weißt du, über diese kleinen, schönen Filme, zack, nach Fat Hollywood und so, Marvel, perfekt. Also Taika ist ja mittlerweile auch so cool. Ich meine, der wird jetzt auch den 4. Thor-Film machen, was mich sehr freut. Und und der ist ja auch selber ein grandioser Schauspieler und wird auch fantastisch gesprochen, finde ich, von Marius Claren. Toll, einfach geil.
Ja. Wie waren denn generell so die Aufnahmen zu Thor?
Naja, wie gesagt, also der erste war ein bisschen sperrig. Der zweite war schon etwas düsterer, was ich ganz gut fand. Aber ich glaube, hier und da gab es mal ein paar Humorelemente.
War da irgendwo was lustig.
der war ganz spannend, aber auf jeden Fall. Aber ich finde, der dritte, der rockt alles. Also der ist einfach so viel los in dem Film. Tolle Charaktere, schön bunt. Jeff Goldblum als Grandmaster da und so weiter und so fort. Und dieser Schlagabtausch mit Hulk und so. Das war einfach richtig schön lustig und wir hatten so viel Spaß. Das war einfach geil.
Warst du da, sage ich jetzt mal, besonders nervös vor Thor, großer Film? Oder war das für dich damals schon Business as usual?
Also bei Thor 3 dann nicht mehr wirklich nervös, weil ich hatte natürlich immer ein gutes Team. Björn Schaller macht da Regie und da weiß ich einfach, da kommen wir klar. Ja? Das war eine coole Nummer einfach. Im Prinzip hat er mich eigentlich laufen lassen und das war sehr entspannt.
Tommy, jetzt wollen wir dich hören. Chris Hemsworth, bitte. Okay.
Meine Freunde, habt ihr denn alles vergessen, was wir gemeinsam taten? Fahndrei, Hogan, wer war euer Anführer bei den glorreichsten Waffengängen? Das warst du. Und Wolstag, wer brachte dir Köstlichkeiten so süß, dass du dachtest, du seist tot und nach Valhall gefahren?
Das warst du.
Ja. Und wer strafte all jene Lügen, die lachten bei der Vorstellung, ein Mädchen könnte zu einem der grimmigsten Krieger dieser Welt werden, Sir?
Das war ich.
Ja, mit meiner Unterstützung. Meine Freunde, wir gehen nach Jotunheim.
Eieiei. Oh.
Auf jeden Fall selbst überzeugt, der Mann von sich, ne?
Ja, auf jeden. Klar. Wer man hält.
Der Hadi, der hat uns noch auf Instagram geschrieben, hallo, falls man noch Fragen für den netten Berliner Kollegen Morgenstern einwerfen kann, hätte ich diese hier. Wie ist es denn dazu gekommen, dass er Luke Hemsworth, also Chris Bruder, auch spricht, dass diese Doppelbesetzung in einer Familie nicht immer möglich ist, war ja dann schon bald bei Westworld Staffel 1 und bei Thor 3 der Fall. Liebe Grüße, Hadi.
Genau, also ich wurde einfach besetzt bei Westworld und ich finde Westworld Hammer. Und dachte, ich wusste es erst gar nicht. Ich dachte nur, das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann hieß es irgendwie, das ist der ältere Bruder, also der älteste von allen dreien. Also es gibt Luke, ne?
Genau.
Chris und
noch einen. Wie heißt denn der dritte nochmal?
Na hier, Liam.
Liam wird ja
von Leo Marlig gesprochen. Und
genau.
Das war einfach so, ich wurde einfach besetzt, fertig. Und klar, konnte ich natürlich nicht beide sprechen bei Thor 3. Fand's aber hammergeil, dass David Nathan und Simon Jäger da diese kleine Theaternummer gemacht haben, irgendwie eben als Thor und Loki. Fand ich super geil.
Also du bist selber auch so ein Marvel-Anhänger. Du findest das selber auch richtig cool.
Na, was heißt Anhänger? Also ich habe tatsächlich irgendwie die Comics damals als Kind in den, also 79 war ich so 5. Da habe ich dann eben die Comics gelesen und kannte mich da so ein bisschen aus. Nicht jetzt total nerdig oder so, aber ich hatte auf jeden Fall viele, viele Comics, auch DC. Da gab es auch einige schöne Sachen und ich wusste auf jeden Fall Bescheid, also so ein bisschen. Und fand es hammergeil, als ich, im wahrsten Sinne, dass ich dann die Rolle von Thor bekommen habe. Also das war wirklich geil. Also echt.
Schön.
Ja, war cool.
Mega, mega. Und weil du gerade gesagt hast, Björn Schaller hat dich an die Hand genommen, hat laufen lassen. Ich meine, so schließt sich ja der Kreis. Mhm. Björn Schaller, damals unser Regisseur bei OC California.
So ist es.
Ich weiß nicht, ob du dich noch irgendwie daran erinnerst, aber natürlich. Du warst Ryan, ich war Seth.
Na klar.
Und da habe ich dich zum ersten Mal in meinem Leben getroffen.
Genau.
Und jetzt muss ich mal sagen, wie cool das war. Ich kam als kleiner Bur aus München, wurde ich dann nach Berlin irgendwie eingeflogen, erstmals, um da so eine Rolle zu sprechen. Und kam da an und war total beeindruckt von diesen heiligen Hallen da in Langwitz draußen und dachte, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Total cool. Und der erste, der mir entgegenlief, war Tommy Morgenstern. Und du warst so nett und so lieb zu mir. Wir hatten sogar in der ersten und zweiten Staffel sogar noch Termine zusammen. Da wurden wir gar nicht geixt, sondern wir standen zusammen vor dem Mikro.
Ja, hatten wir.
Und du warst so nett zu mir und ich habe mich wie zu Hause gefühlt. Und seitdem liebe ich dich heiß und innig, wirklich.
Oh, danke.
Nein, wirklich.
Weißt du was, ich habe gestern nochmal so in meinen alten, hier auf meinem MacBook irgendwie Fotos mal angeschaut. Weil ich weiß, dass wir auf einer Party von Manuel Straube waren.
Richtig, auf seinem 30. Geburtstag.
Und da haben wir uns ja seit Jahren wieder gesehen.
Ja.
Und ich wusste ja gar nicht, dass du kommst. Und bist da ja hochgejuckelt irgendwie mit deinen zwei Freunden, glaube ich, ne?
Ja, genau.
In so einem Speedtempo, keine Ahnung, wie schnell ihr gefahren seid, aber egal. Jedenfalls war die da und es gibt ein Foto, das schicke ich dir anschließend, okay?
Echt? Ja, gern.
Ich habe das gesehen, ich habe es gefunden. Ja, so, das ist ganz süß.
Und Manuel, falls ihr jetzt sagt, Manuel kommt mir auch irgendwie bekannt vor, genau, den hatten wir vor 2 Folgen da, Manuel Straube. Also ihr merkt schon, das ist ein richtig schöner, kann man das so sagen, Inzestverein hier bei uns.
Naja,
wir sind bitte. Alle befreundet.
Ja, Manuel habe ich natürlich sehr, sehr spät kennengelernt. Klar, viele Kollegen aus München sind jetzt hier in Berlin, genau wie Hamburger. Und ich fand es toll. Also ich finde es das super, dass man, dass so viele Kollegen dann, weißt du, da sind und dass man nochmal neue Leute kennenlernt irgendwie und ich fand das
total.
Ich find's geil. Mhm.
Ich find's total geil, dass ich hier gerade mit Seth und Ryan zusammen praktisch einen Podcast mache. Das ist echt abgefahren. Wir haben auch eine Nachricht von der Sarah bekommen, da musste ich lachen, weil ich eben auch damals so OC-Fan war. Da habe ich Benedikt damals ja so ungefähr um die Zeit kennengelernt und Sarah schreibt, oh, ihr habt Ryan im Podcast, ich habe OC California geliebt und jetzt mit Bene als Seth, ihr seid wieder vereint. Oh Gott.
Ja, das war das Bild. Eine coole Sache. Vor allen Dingen war es auch tatsächlich meine erste Hauptrolle, also meine erste Realhauptrolle.
Echt?
Ja, tatsächlich. Ja, wirklich. Und das war natürlich auch aufregend für mich. Also,
klar.
Ja.
Wie hast du die Serie damals auch gemocht? Also hast du sie selber auch irgendwie angeschaut?
Natürlich, um mich da nochmal zu hören, weil klar, am Anfang macht man sowas, denke ich, irgendwie, um einfach zu checken, irgendwie, wie kommt man da überhaupt rüber? Ich fand das super. Also ich fand das auch, also ich fand es schon passend. Also er war ja so ein bisschen so ein bisschen kantiger, kam von der Straße, hat Probleme und so. Und da fühlte ich mich gleich zu Hause irgendwie. Also das war jetzt kein, das war nicht so weit entfernt. Also ich fand das sehr, sehr, sehr cool, den zu sprechen. Und er war selbst ja noch so ein junger Schauspieler, hatte nicht so viele Gesichter irgendwie, hatte nur so ein paar Mimiken drauf, manche waren komisch, aber du, so ist das eben. Aber ich fand das super, vor allem fand ich auch super, dass ich den dann wirklich Jahrzehnt, kann man Jahrzehnt sagen, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, wahrscheinlich doch, klar, ja. Gotham, dass er in Gotham diese Hauptrolle hatte.
Genau, da ist er auch mit dabei, ja.
Genau, das hat mich so gefreut, irgendwie das nochmal mit ihm zu machen irgendwie und die Regie mit Tobi Müller war auch Hammer und
cool.
Klar, wirklich geil.
Hast du damals eigentlich auch wie Bene so viele Frauenanfragen bekommen? Ich weiß, dass es bei Bene beim Radio damals so war, wenn er irgendwie erzählt hat, ja, ich arbeite bei Energy, so, ah ja, okay. Und ich bin der Sprecher,
aber du bist
Seth.
Ja,
so,
genau.
Oh Gott.
Ich glaube, da hattest du dann den direkten Kontakt. Also den habe ich ja nicht. Und ich bin ja auch, wie gesagt, oder wie ihr wisst, etwas scheuer und bin auch nicht hier auf Instagram oder Facebook oder was auch immer. Ich bin da echt eine, ja, weiß nicht, wie man das nennen kann. Aber ja, nee, also nicht, dass ich wüsste. Ich habe auch keine Fanpost bekommen und wenn, dann ist die vielleicht irgendwo untergegangen, keine Ahnung.
Nee, easy. Also ich habe das auch nie ausgenutzt, aber es gab natürlich Frauen.
Nein. Das brauchst du jetzt nicht noch einwerfen. Das ist eine Lüge.
Es gab Mädels in München, die sind mit Mrs. Seth Cohen oder Mrs. Ryan, ich weiß nicht, wie hieß er, Edward oder was.
Tatsächlich,
sind die rumgelaufen. Also das war, in München kam das tierisch an. Jetzt hören wir uns mal, komm, das war 2005 oder 2006 cool. Muss das gewesen sein.
Ach, geil. Ja.
Ihr zwei, bitte.
Super. Ihr zwei habt also nicht...
Nein, wir hatten ja noch nicht mal unser erstes Date.
Aber du hast doch schon mal, nicht wahr? Okay. Wow, das habe ich mir gedacht. Ich wollte nur keine voreiligen Schlüsse ziehen. Denn meine Erfahrung ist begrenzt. Und
was?
War es so richtig umwerfend?
Bei welchem Mal?
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wie viel Mal gab's denn?
Mit derselben oder mit verschiedenen?
Du hattest sogar verschiedene?
Du hattest sogar verschiedene.
Schöne Kiddie-Show. Super. Lange her.
Süß. Obwohl, wenn ich das jetzt so höre, Bene, ich fand ja, jetzt erinnere, also ich glaube, ich fand deine Rolle ja fast noch geiler, weil die so, ja, weil sie so wieselig war und auch so, eben auch so schlau. Aber
ja, und so ein bisschen verklemmt, ne? Also so ein bisschen so, hihihi.
Ja, so, schon, aber eben auch schon so, er war schon ein sehr, sehr schlaues Kerlchen.
Ja, und der Bene hat sich anständig aufgeführt im Studio.
Ja, na klar. Natürlich.
Aber ja, das war wirklich eine schöne Episode.
Bitte? Ich erinnere mich noch, dass du auch oft nur an Wochenenden konntest oder sowas. War das so?
Ja, genau, weil ich habe unter der Woche Radio gemacht, von Montag bis Freitag, bin dann nach Berlin geflogen, habe am Wochenende komplett durchgezogen mit OC und bin dann wieder zurück.
Ja, genau.
Also das war schon ein Ritt. Aber da waren wir noch jung, da ging das.
Ja, stimmt.
Würde ja heute nicht mehr gehen.
Nee, genau.
Aber kann man schon so sagen, du sprichst irgendwie schon so die Frauenhelden so ein bisschen, oder? Also Chris Hemsworth, dann hier in OC oder auch Ryan Gosling. Ich meine, sorry, was für ein heißer Typ.
Ja. Ich finde es natürlich geil. Also Gosling ist natürlich auch der ist so geil. Also der macht einfach so viel mit dem Gesicht einfach. Man muss sich einfach nur drauf,
legen.
Legen, ja. Das ist einfach, das Gesicht sagt alles und das ist einfach toll. Also er macht nicht viel Aufwand, genau, und er betreibt nicht viel Aufwand in seinem Spiel und das ist sehr geil. Geil war auch, dass er einmal eben auch diese Komödie gemacht hat, was sehr selten ist bei ihm, und zwar dieser Film mit hier mit Russell Crowe, Nice Guys.
Genau, Nice Guys,
Den fand ich geil, weil er irgendwie auch so richtig schön trottelig gespielt hat und so übertrieben mal so lustig und so richtig blöde. Und das fand ich irgendwie so geil. Ja. Also war ein toller Film, fand ich. Also schöner altmodischer Krimi irgendwie.
Ich meine generell, ja, also für Golden Globe hat er ja schon bekommen, war ja auch schon zweimal für einen Oscar nominiert. Also der ist schon wirklich, der kann was.
Ja. Ja, und ich warte die ganze Zeit, weißt du, wo ist Ryan? Wo ist Ryan? Also, weil wahrscheinlich macht das richtig. Also, ne, er hat eine Menge gedreht, irgendwie hat eine Familie gegründet. Ich glaube, da liegt dann erstmal seine Priorität. Ich habe gehört, dass er auch Musik macht. Der lässt es ruhig angehen. Er pickt sich dann seine Sachen so raus und trotzdem vermisse ich ihn, muss ich ehrlich sagen.
Das glaube ich. Wann war jetzt sein letztes Projekt? Was hat er? La La Land?
Nee, das letzte, das war toll. Aber das letzte war Neil Armstrong. Aufbruch zum Mond. Also das war halt auch eine reelle Person. Da habe ich mich auch richtig vorbereitet. Also ich habe mir eine Menge Interviews auf YouTube angeguckt von Neil Armstrong, um mal so ein bisschen zu checken. Ja, das mache ich immer, wenn es um Personen geht, die wirklich existiert haben oder existieren. Das war eben auch bei Alan Turing so, bei Cumberbatch, also bei Imitation Game, oder eben es gab so eine tolle Folge, kennt ihr? Mindhunters.
Ja, Mindhunter.
Genau. Hast du gesehen?
Ja, mega, richtig gut, habe ich durchgejunkt. Ja.
Genau, ich glaube, das ist auch von dem Regisseur, der damals 7 gemacht hat. Ich komme jetzt auch wieder nicht auf den Namen. Egal, jedenfalls gab es dann so eine Folge über Ed Kemper. Und Ed Kemper war ein Serienmörder, der eben, ich glaube, so Studentinnen auf brutalste Weise da... Egal. Jedenfalls Ed Kemper und dann wusste ich, okay, ich mache jetzt Ed Kemper. Und dann habe ich mir das alles reingezogen. Es gibt tatsächlich auf YouTube auch Interviews mit ihm. Und der war ja auch recht intelligent. Und man würde gar nicht so vermuten erstmal, dass, ne, dass er sowas macht. Und er erzählt aber geradeaus, wie er es gemacht hat und bla. Und das war ganz schön schaurig. Aber ja, ich dachte, das gucke ich mir mal an. Und lustigerweise haben sie dann auch, wie ich gemerkt habe, sehr viele Teile dieses Interviews in dieser Serie eingebaut. Und ja, und ich habe einfach versucht, der Typ ist riesig, der ist über 2 Meter gefasst irgendwie und echt ein Koloss und hatte so eine ganz softe Stimme und ja, also ich habe versucht, irgendwie das da so ein bisschen herzustellen und
ja. Aber super cool, dass du dir das so dann auch ein bisschen aneignest, also dass du wirklich sagst, okay, ich schaue mir dann von diesen realen Personen einfach Interviews an, um mich da ein bisschen einzugrooven.
Ja. Ja, es ist einfach mein Ding. Also ich mag das gerne. Also es ist natürlich noch nicht so oft vorgekommen, aber eben in diesen Fällen schon.
Ja.
Total cool. Hast du das gemacht, Jackie, bei deiner Rolle jetzt hier Lady Gaga im Gucci-Film?
Nein, tatsächlich nicht, weil das ja alles so wahnsinnig kurzfristig war. Also es wurde ja ganz lange noch überlegt, ob der italienische Akzent mit übertragen wird ins Deutsche. Mhm. Und deswegen war ewig nicht klar, ob man es praktisch mit klassischen Synchronsprechern oder mit Native Speakern macht. Mhm. Und dann war es ja wirklich so Casting und am nächsten Tag Entscheidung und dann ging es direkt nach Berlin. Also da war da dann nicht mehr viel Zeit für Vorbereitung.
Mhm. Okay, bin gespannt.
Ryan Gosling, nochmal ganz kurz zu den Oscars. Verfolgst du sowas?
Ja, also Oscars finde ich ganz, ganz spannend. Ja, ja klar, diese Nummer da mit der Karte, das war schon echt krass.
Ja, so schnell vertauscht. Upsi.
Weißt du, er hat es ja auch irgendwie locker genommen, ne? Ja. Fand ich super. Also klar. Ja. Moonlight war es ja, ne? Glaube ich.
Ja, genau, ja. Moonlight damals. Er ist schon krass, ja. Ich denke mir ja dann immer bei solchen Sachen kurz, ob das nicht geplant ist und irgendwie ein PR-Gag ist. Weißt du, dass die irgendwie Aufmerksamkeit haben wollen,
ohne
aber.
Ohne Witz. Ja? Meinst du nicht? Ich glaube an alles irgendwie. Also wenn jemand inszenieren kann, dann Hollywood.
Ja, stimmt.
Keine Ahnung. Aber
welcher ist dein Lieblingsfilm von Ryan Gosling?
Wow, das ist schwer. Das ist echt schwer.
Bei mir ist Drive.
Bei mir auch.
Drive war mein erster.
Oh, mega. Ich liebe diesen Film und den Soundtrack.
So mega. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber nee, ich fand auch Place Beyond the Pines fand ich geil. Das war ein krasses Drama. Nee, eigentlich alle, ey. Ich mochte auch The Isles of March, was natürlich die Finanzkrise.
Oscar nominiert auch, ja.
Die Finanzkrise da beleuchtet hat, war auch sehr spannend mit all den Schauspielern, die da vorkamen. Und ich bin auch ein Fan von Blade Runner. Blade Runner, die Fortsetzung fand ich super cool. Ist Geschmackssache. Blade Runner war immer schon ein Film, also damals der Originalfilm hat damals auch schon viele Fragen aufgeworfen oder war auch nicht unbedingt der Kassenschlager. Mhm. Und ich glaube, das war jetzt im zweiten auch so. Aber ich liebe zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel nicht unbedingt jemand, der auf Filmsoundtracks hört. Mhm. Aber der ist mir so aufgefallen. Allein wie der Film anfängt und diese Kamerafahrt über diese Felder und diese Mucke, diese tiefen Synth-Sounds irgendwie, also richtig krass geil. Also das fand ich wirklich Hammer. Und einfach diese Stimmung dieses Films, die mag ich einfach.
Ja. Mega.
Tommy, jetzt wollen wir dich hören. Als Ryan Gosling.
Weißt du, es ist mir egal, ob er in den Umfragen vorne liegt und auch, dass er zufällig alle richtigen Eigenschaften mitbringt. Die Wahrheit ist, er ist der einzige Mann, der tatsächlich etwas im Leben der Menschen verändern wird. Auch bei denen, die ihn hassen. Und wenn Mike Morris Präsident ist, sagt das mehr über uns als über ihn.
Krass, ich
klingt anders, meinst du?
Ja, klar. Das klingt so gepitcht, wie meinst du? Ja, irgendwie schon.
Aber ist Ryan Gosling dein Liebling der Lieblinge? Also der, wenn du dir einen aussuchen müsstest, wen würdest du nehmen? Den du immer sprichst an dein Lebensende.
Ach, das ist
kommt drauf an, was er macht, oder?
Richtig.
Das ist hart. Also, das ist schwierig, ey, wirklich. Also, weil Hemsworth habe ich jetzt auch ins Herz geschlossen, weil er eben das macht, was er macht. Gosling ist ein ganz anderer Typ. Natürlich ist Gosling dann schon näher bei mir wahrscheinlich. Aber das ist echt schwer, kann ich nicht sagen. Wirklich nicht.
Wo ist hier so in der Reihenfolge oder der Rangliste Daryl Dixon von The Walking Dead?
Ah, Daryl. Daryl ist ja immer seit Jahren, das Ding ist immer, ich habe immer so kleine Einsätze. Er spricht nicht viel. Also der Charakter spricht einfach nicht viel. Und dann komme ich da ab und zu mal hin und dann, oh, Staffel schon zu Ende? Ja, okay.
Das ist so. Also, so ging es mir bei Game of Thrones damals mit Miss okay. Sunday auch irgendwie so, ah ja, okay, 5 Takes wieder, ach ja, ja, genau, ciao.
Ja, so war das, ne? Also das ist, aber ich mag den Kerl, also total. Also ich mag eben, also klassisches Ding, harter, weicher Kern, hallo, weiches Herz, harte Schale, oder war das noch? Nee.
Oh Gott. Ja, harte Schale, weicher
harte
Kern.
Harte Schale, weicher Kern. Ja. Sag's einfach nochmal, Tommy. Sag's nochmal und dann schneiden wir's einfach.
Weiche Schale, harter Kern.
Sehr gut. Aber ist das so, The Walking Dead scheint ja auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich nicht gesehen, steht aber noch auf meiner Liste. Gibt's ja auch eine riesen Community, ne?
Das Ding war, ich habe mir das lange Zeit nicht angeguckt, ich glaube bestimmt 4-5 Jahre nicht, und habe es immer gemacht und irgendwann dachte ich, Alter, komm, also das ist jetzt, ne, geht das jetzt ins 5. oder 6. Jahr, was auch immer, und es gibt so viele Folgen, ich gucke mir das jetzt einmal richtig an, heute sagt man Bingen dazu, ne?
Ja, genau, Binge-Watching.
Binge-Watching, ja, und dann ja, das ganze Wochenende durch und dann, klar, dann hat es mich, dann
ja, hat's dich gecatcht, oder? Und so musst dabei bleiben, ja.
Genau, und dann habe ich es mir angeguckt, aber ich glaube, die letzten 2 Staffeln habe ich, glaube ich, nicht mehr gesehen.
Dann lass uns doch mal reinhören. Okay. Du als Daryl Dixon in The Walking Dead.
Du kriegst sie nicht wieder. Also, wenn du kämpfen willst, haben wir genug Feuerkraft, um euch hochzujagen. Jetzt und hier.
Wir sind wilde Tiere. Wilde Tiere haben auch Babys. Und die haben wir mit uns hier draußen.
Ihr habt ein Baby mitgebracht.
Oh, ich erinnere mich, wie da die ganzen Toten da irgendwie über das Feld kamen. Nee, ja. Das war Tommy, wie er lebt und lebt. Da wurde nichts gepitcht.
Ja, so ist es. Stimmt.
Gibt's denn ein, ich meine, ich weiß, das ist immer schwer, aber gibt's denn ein Lieblingsprojekt, das du jetzt so in den ganzen Jahren, wo du sagst, boah, also da erinnere ich mich noch genau an die Aufnahmen, weil, frag mich nicht, das war so ein besonderer Moment oder gibt's das nicht?
Doch. Ganz klar, Sherlock. Sherlock mit Cumberbatch, das war einfach herausragend, das war einfach auch herausfordernd. Das war für mich und vor allen Dingen für das ganze Team. Das Geile war, wir haben es alle so geliebt und abgefeiert. Das ganze Team. Und es waren ja 13 Filme. Man sagt ja immer, es ist eine Serie. Aber es ist eigentlich eine Filmreihe. Ne? Es waren 13 Filme. Immer 3 pro Staffel. 93 Minuten. Und einer war da aus der Reihe. Das war für mich einfach mal Hammer. Also wirklich, also das fand ich richtig geil. Also die Bücher waren fantastisch. Das war der Mann von Susanna Bonasewicz, die Regie gemacht hat. Das war einfach geil. Und wir haben jedes Mal, haben wir uns getroffen, das war auch sehr selten, das habe ich auch so noch nie erlebt. Seitdem nicht mehr erlebt. Susannas Nachbar, der hatte ein, es war so ein Filmfreak, also ein älterer Herr, der hat sich in seiner Berliner Altbauwohnung ein Minikino eingebaut. Das waren so wirklich, also richtig, richtig so mit rotem Vorhang, Riesenleinwand, oder was heißt Riesen, aber groß genug. Ich glaube, es waren so 2-3 Kinosesselreihen. So richtig amtlich eben und weißt, du kommst in so eine normale Alt-Berliner Wohnung und machst die Tür auf und denkst, okay, du bist
im Kino.
Ja, aber erstmal in so einer Art Filmmuseum, überall hängen Bilder und aus älteren Zeiten und da haben wir uns immer getroffen, wenn die Erstausstrahlung der ersten Folge jeweils am Start war. Da haben wir uns immer getroffen bei Susanna und haben dann gegessen.
Ah, okay.
Cool.
Und dann, als es dann soweit war, es war meistens, glaube ich, so um 21:45 oder sowas, auf ARD oder ZDF, Genau, und dann haben wir uns dann irgendwie dann rüber
begeben. Habt ihr das reingezogen?
Genau, und schön beim Weinchen und so und haben uns das dann angeguckt zusammen. Das war immer geil, das war so ein Ritual. Das haben wir dann immer alle ja, 2 Jahre, das war ja immer so ein 2-Jahres-Abstand, ja, gemacht. Und das war echt geil. Wir haben es echt geliebt und wir lieben es auch bis heute noch. Also wenn wir uns treffen, dann ne, ist das irgendwie... Ich war vorhin noch in dem Studio, wo wir es gemacht haben und dachte, Alter, das ist so Sherlock hier. Ja, so.
Ja, das ist lustig, das verbindet man dann immer mit einem Projekt, ne? Ja.
Total, total. Und das war wirklich eine Sache, die ich sehr, sehr gemocht habe, echt.
Mega schön. Und deswegen finde ich es auch so schön, wenn wir hier alle immer mal beim Podcast zusammenkommen, weil wir das immer viel zu wenig machen. Immer zwischen Tür und Angel und mal kurz Hallo und das war's. Deswegen war es so schön, dass wir dich jetzt einfach mal hier eine Stunde nur für uns hatten. Tommy Morgenstern, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war mega.
Okay, schon vorbei, ja? Ach, schade.
Ja. Tommy, war es so schlimm? War es schlimm, über dich zu sprechen?
Nein, oder? Das war jetzt nicht oder so schlimm. Heute war es besser als gestern, aber... Du, ja, ich hätte jetzt auch eine Stunde dran gehängt, aber
Wir kommen wieder auf dich zu und machen hier einen zweiten Teil. Das verspreche ich dir.
In 10 Jahren.
Genau. Gibt es dann die Fortsetzung.
Ja. Aber Bene, du hast dich auch irgendwie nie überhaupt nicht verändert. Ich habe dich ja gerade irgendwie noch kurz gesehen auf FaceTime.
Ja, stimmt.
Also, ich weiß auch nicht. Was machst du eigentlich? Bist du so... Gehst du so einen Kälteschlaf zwischendurch, oder?
ich liege in der alten Kammer von Michael Jackson, die er nicht mehr braucht. Nee, null. Ich bin einfach, weiß ich auch nicht. Ich sehe jünger aus, als ich bin tatsächlich. Aber ja. Es gibt keinen Trick, kein Botox, nix.
Du glücklicher.
Aber wirklich. Hey Tommy,
wart mal ab, Dank. Wenn du mich mal wieder live siehst, dann wirst du erschrecken.
Ah, das glaube ich.
Das ist mein Insta-Licht hier. Tommy, alles Gute, alles Liebe nach Berlin.
Danke,
vielen lieben
danke.
Dank. We appreciate it, würde der Amerikaner sagen. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass du heute hier warst. Und
danke.
Bis ganz bald persönlich, hoffentlich.
Genau, das finde ich auch cool.
Okay. Alles Gute.
Und schön, dass ihr auch bei unserer letzten Folge in diesem Jahr mit dabei wart. Hier mit einem ganz besonderen Geschenk mit Tommy Morgenstern, der sonst nie irgendwo ist. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Bleibt uns gesund. Und wir gehen auch in eine kurze Winterpause. Die nächste Folge gibt es dann am 13. Januar. Und zwar wird da Hubertus von Lerchenfeld bei uns sein.
Richtig. Ich sag nur How I Met Your Mother, ich sag nur One Piece und. Frohe Weihnachten, alles Gute, bis bald.
Bussi, Baba.